Okay, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie bzw. euch sehr herzlich begrüßen hier im Kepler-Salon zur Präsentation der Ergebnisse einer Lehrveranstaltung, die ich gemeinsam mit meinem Kollegen Thomas Philipp an der Johannes-Kepler-Universität leite. Diese Lehrveranstaltung wurde am Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik abgehalten und es geht darin um zunächst sozialwissenschaftliches Projektmanagement. Es geht also um das Erlernen von Projektmanagementfähigkeiten auf der einen Seite. Andererseits geht es sehr stark um die Praxisnähe, das heißt Anwendung von zumeist qualitativen wissenschaftlichen Methoden anhand der Durchführung eines möglichst praxisnahen, reellen Forschungsprojektes. Das Forschungsthema der Lehrveranstaltung für die letzten beiden Semester lautete Rassismus und Social Media. Es wurde dabei untersucht, wie rechte und rechtsextreme Parteien sowie neonazistische Initiativen oder auch rechtsextreme Musikgruppen, Bands, verschiedene Social Media Plattformen wie Facebook, Twitter oder YouTube und Co. nutzen. Und wie auf der anderen Seite auch mögliche Gegenstrategien aussehen könnten. Rassismus und Social Media ist ein, wie wir auf jeden Fall finden, gesellschaftspolitisch enorm brisantes und auch wichtiges Thema. Ein Thema, gerade aktuell auch heute im Online-Standard, das Tiazi-Forum, sicher das größte deutschsprachige Forum von Rechtsextremisten, das gerade ausgehebelt wird oder versucht auszuhebeln. Nichtsdestotrotz ist dieses Thema trotz dieser Relevanz relativ unbearbeitet, so zumindest im deutschsprachigen Raum. Insofern haben die Studierenden, 23 insgesamt an der Zahl, eine gute Arbeit oder besser gesagt auch Pionierarbeit auf diesem Feld geleistet. Uns ist auch die begleitende Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig. Wir sind der Meinung, dass sich die Wissenschaft in keinem Fall im Elfenbeinturm verschanzen soll und Papiere verfasst, die dann irgendwo in einer Schublade verstauben oder reingesteckt werden. Nichtsdestotrotz, ein Papier ist trotzdem provoziert worden, nämlich in Form des Forschungsberichtes, den es gibt, druckfrisch, soeben erschienen, auch eine Weltpremiere sozusagen heute Abend. Diesen Bericht gibt es im Anschluss an die Präsentation dann natürlich für Sie, für euch zum Mitnehmen bzw. in weiterer Folge auch zum Download. Vielleicht noch einmal zurück nach diesem kleinen Exkurs über das Papier zur Öffentlichkeitsarbeit. Uns ist sehr wichtig, auch eine breitere Bevölkerung zu erreichen und aus diesem Grund ist es für uns eine besondere Freude, heute im Kepler-Salon Gast zu sein. Der Kepler-Salon ist in Linz eine Einrichtung, die sich bekanntermaßen für die Kommunikation und Diskussion von Wissenschaft einsetzt. An dieser Stelle herzliches Dankeschön an die Gastgeberin, an den Gastgeber, den Kepler-Salon, an Sie euch fürs Kommen und vor Ort natürlich an die Studierenden für deren Präsentation. Stichwort Präsentation zum Ablauf. Nächste Folie bitte, Herr Kollege. Danke. Sie sehen, dass das Thema wurde in 5 Unterthemen auf 5 Gruppen aufgeteilt. Der Modus der Präsentation sieht vor, dass die Gruppen der Reihe nach präsentieren, das heißt von oben nach unten wird das Thema abgehandelt. Aus zeitlichen Gründen bitten wir um Nachsicht und um Verständnis, dass eine breite Diskussion erst im Anschluss an die Präsentationen stattfinden kann. Es würde sonst einfach den zeitlichen Rahmen sprengen. Wenn ihr also Fragen habt, bitten wir darum, diese zu notieren und nach den 5 Präsentationen in die anschließende Diskussion einzubringen. Ich sage noch einmal danke fürs Kommen, wünsche einen spannenden Abend und möchte auch die Gruppe 1 um deren Präsentation bitten.
Ja, danke André für die Einleitung. Ich habe heute die Ehre, die Aufgabe für die Themengruppe 1, das Unterthema politische Parteien zu präsentieren. Wer sind wir, die Themengruppe 1? Das ist die Tamara Schürz in der zweiten Reihe, die Melanie Pichler und der Marco Donner sitzen in der dritten Reihe und meine Wenigkeit. Bitte die nächste Folie. Was haben wir für eine Forschungsfrage uns gestellt, beziehungsweise was ist unser Forschungsinteresse gewesen zu diesem Thema? Das ist zum einen die Nutzung von Social Media durch Parteien und potenzielle Nutzer und Nutzerinnen. Zum zweiten Social Media Funktionen auf praktischer und sozialer Ebene. Zur sozialen Ebene gibt es dann bei der nächsten Folie ein bisschen was zum Erzählen. Und was kann man sich unter praktischer Ebene denn vorstellen? Das ist zum Beispiel publizieren, teilen, vernetzen, zusammenarbeiten, teilen und filtern. Und als dritten Punkt haben wir Social Media Analyse rechter und rechtsextremer Parteien in Österreich und Deutschland, was im Prinzip den Schwerpunkt dieser Arbeit für uns ausgemacht hat. Social Media wird in Österreich seit der Nationalratswahl 2008 verwendet. Das Interessante dabei war, dass Parteien mit einer geringen Online-Präsenz die wenigsten Stimmen erhalten haben. Das aber deswegen, weil anno dazumals, eben 2008, der Online-Wahlkampf in Österreich noch kaum verbreitet war. Dann, wie bei der ersten Folie erwähnt, Social-Media-Funktionen auf sozialer Ebene. Nach Schmidt die Aufschlüsselung, das ist zum einen das Identitätsmanagement, das dazu dient, sich selbst zu präsentieren, sowie Interessen, Erfahrungen, Einstellungen preisgeben bzw. teilen zu können. Dann das Beziehungsmanagement, das dient zur Aufrechterhaltung bestehender Kontakte und zur Akquirierung neuer potenzieller Wähler. Und das dritte, das Informationsmanagement, das funktioniert bidirektional, sprich von der Partei zum Wähler und vice versa. Ist ungefiltert, immer in Bezug auf Social Media selbstverständlich und ohne zeitliche Verzögerung. Jedoch bedarf es einer entsprechenden Handhabung, sprich man muss sich immer darum kümmern, damit es ordentlich funktioniert und nicht zum Nachteil früher oder später wird für diejenige Partei. Die zentralen Erkenntnisse daraus, Parteien haben unterschiedliche Verwendung für dieses Medium. Motive der jeweiligen Parteien sind verschieden, wie zum Beispiel Informationsweitergabe, eine Selbstdarstellung oder eben eine direkte Beeinflussung der Wähler und Wählerinnen. Dann der HC Strache ist der beliebteste Politiker auf Facebook mit ca. 110.000 Likes. Der FPÖ-Kanal auf YouTube hat die meisten Aufrufe, ca. 2,3 Millionen. Und es ist ein Ziel, der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken und junge Wähler und Wählerinnen anzusprechen. Als gutes Beispiel dazu dient in Deutschland die Piratenpartei, was sehr viele Erfolge in der letzten Zeit zu verzeichnen hatte. Ja, dann kommen wir schon zu den Parteien. Wir beginnen mit der FPÖ. Die FPÖ hat ein Profil auf Facebook mit knapp über 5.000 Gefällt mir Angaben. Aber allen voran haben einzelne Politiker und Politikerinnen dieser Partei Facebook-Profile bzw. sind auf Social Media aktiv und da gehe ich dann später darauf ein, auf die einzelnen Akteure und Akteurinnen. Die FPÖ hat einen YouTube-Kanal Österreich zuerst, welcher unter anderem drei HC Strache-Raps online gestellt hat. Also der eine ist HC-Rap, der andere ist HC Strache Viva HC, wo er einen Sozialrebellen spielt und der dritte Rap ist HC Groß Wiener Blut. Das war noch damals 2010 beim Gemeinderatswahlkampf in Wien und da ist unter anderem darin vorgekommen, zu viel Rot und Fremdes tut niemandem gut. Und dieser Rap war bei männlichen Personen zwischen 13 und 44 Jahren am beliebtesten. Dann gibt es zwei Comics, die über die FPÖ bzw. die HC Strache Homepage downloadbar sind. Zum einen der blaue Planet und zum anderen Sagen aus Wien. Das hat also das thematisierte Türkenbelagerung 1683 in Wien und hat zu einer Anzeige wegen Verhetzung geführt. Und dieses Comic hätten wir auf der nächsten Folie, bitte. Mich hat das eigentlich unkommentiert lassen. Kann sich jeder seine eigenen Gedanken dazu machen. Es war ein riesengroßer Aufreger eben vor 2 Jahren in etwa. Ja, als nächste Partei haben wir das BZÖ. Die haben 6 Videos auf YouTube mit insgesamt ca. 18.000 Aufrufen. Also da sind Reden und Parteitreffen drinnen. Dann Facebook-Profil mit ca. 1200 Likes und es gibt keine offen rassistischen Inhalte. Auch nicht von den einzelnen Politiker und Politikerinnen wie vom Herrn Petzner, Westenthaler oder Herrn Bucher. Ja, dann haben wir noch 3 weitere Parteien. Die erste ist die Arbeitsgemeinschaft für demokratische Politik. Die haben eine inaktive Webseite, keine Inhalte auf Social Media Plattformen. Jedoch gibt es ein Rechtsgutachten vom Verfassungsjuristen Heinz Mayer, welcher sagt, dass die AfB massiv gegen die Bestimmungen des Verbotsgesetzes verstößt. Der Auftrag dazu kam von der Welser Initiative gegen Faschismus und vom Mauthausen-Komitee Österreich. Ebenso stehen sie im Verfassungsschutzbericht 2007, wo auch eben drinnen steht, dass die AfB als aktivstes und größtes Sammelbecken der rechtsextremen Szene in Österreich gilt. Man muss fairerweise dazu sagen, im 2011er Verfassungsbericht ist kein Eindruck mehr über diese Partei drinnen. Dann haben wir noch die Nationale Volkspartei. Da gibt es ein YouTube-Video mit dem Gründungsfest dieser Partei in Kleinreifling. Das war 2007, wo unter anderem ein Redner, das war der Michael Dalli, sehr pauschal sagt, dass Einwanderer importierte Kriminelle seien. Und wir haben sie ja in Deutschland die NPD angeschaut, die ein Online-Spiel haben mit dem Namen Faust räumt auf. Da hat es auch eine Anklage wegen Volksverhetzung gegeben. Und dieses Spiel hat zum Inhalt, dass drogendealende Afroamerikaner und innen und Sozialschmarotzer als Zielscheibe dienen, wie bei dem Spiel, was wahrscheinlich an jedem bekannt ist, Moorhuhnjagd. Ja, was sind daraus die zentralen Erkenntnisse? Vor allem die FPÖ nutzt Social Media und Plattformen wie YouTube, Twitter und Facebook. Die Selbstinszenierung steht im Vordergrund und der Inhalt ist sekundär. Aber es sind keine offen rassistischen Inhalte auf den offiziellen Homepages der renommierten Parteien zu finden gewesen. Und jetzt parteibezogen, die FPÖ forciert den Einsatz moderner Formen, eben Social Media, dass man diskriminierende Inhalte verbreiten kann, eben wie schon besagt, Rap-Videos und Comics. So, als nächster Punkt, da kommen wir zu den politischen Akteuren und Akteurinnen. Fangen wir mal an mit Heinz-Christian Strache. Da haben wir gefunden, dass er Administrator der Facebook-Seite Türkei nicht in die EU war. Mittlerweile ist er einfaches Mitglied. Und ja, der Inhalt unter anderem war halt der, dass offen über das Abschlachten von Muslimen diskutiert wurde. Also offen in einer geschlossenen Gruppe wohlgemerkt. Des Weiteren hat er auf sich aufmerksam gemacht durch den Vergleich einer Asylantenfamilie mit einer Facharbeiterfamilie, einer österreichischen, wie viel jetzt die Asylantenfamilie dem Staat kostet, beziehungsweise was eine Facharbeiterfamilie, wo eine Person arbeitet, an Geld lukriert. Das sieht man da an der Gegenüberstellung. Aber diese Gegenüberstellung wurde kurz darauf wieder zurückgezogen, da sie vom Bundesministerium für Inneres widerlegt wurde, also die Zahlen darin. Dann haben wir noch die Susanne Winter, welche Nationalratsabgeordnete der FPÖ ist. Die hat auf sich aufmerksam gemacht durch eine Rede, die via YouTube veröffentlicht wurde über den muslimischen Propheten Mohammed. Das war im Jahr 2007. Ich möchte das jetzt zitieren, was sie da gesagt hat. Und zwar, Mohammed schrieb den Koran im Rahmen epileptischer Anfälle und wäre im heutigen System ein Kinderschänder, weil er ein 6-jähriges Mädchen geheiratet hat. Und weiters, den Islam sollte man dort lassen, woher er gekommen sei. Sie wurde für diese Aussagen rechtskräftig verurteilt. zu 24.000 Euro und 3 Monate bedingter Haftstrafe. Dann haben wir noch den Werner Königshofer, ehemaliger Nationalratsabgeordneter der FPÖ, welcher eine Hassschrift auf seiner Homepage veröffentlicht hat mit dem Titel Tirol oder Tirol. Das war 2011, wo unter anderem drinnen steht, dass der Islam eine grausame Religion ist und dass die Samenkanone der Moslems ein Grund dafür ist, dass zukünftig in Tirol mehr Muslime denn Christen leben werden. Ja, des Weiteren hat er Verbindungen zu Alpen-Donau-Info, dem Facebook-Profil, aber nicht nur dem Facebook-Profil, sondern auch auf deren Homepage nachgewiesenerweise. Das hat man durch eine kodierte E-Mail nachweisen können. Und ja, er hat auch rassistische Postings, eins davon haben wir da herausgenommen, wo er halt schreibt, die EU zwingt uns förmlich alle Verbrecher ins Land zu lassen, sicher die Kanaken in Innsbruck loswerden dürfen wir sie dann nicht mehr. Ja, es ist auch sehr aussagekräftig zu seiner Einstellung. Ja, als letzten Politiker bzw. Akteur haben wir den Gerhard Kurzmann, welcher Landesrat für die FPÖ für Umwelt und Verkehr in der Steiermark ist. Er hat Berühmtheit erlangt durch die Kreierung des Online-Spiels Moschee Baba. Das war in aller Munde und auch groß in den Medien, das wird wahrscheinlich der Großteil von Ihnen wissen, wo es darum ging, Muezzins von Minaretten abzuschießen. Seine Begründung dafür war, dass man das politische Interesse der Jugend erhöhen möchte damit und auf diverse Probleme aufmerksam machen möchte. Dafür hat es eine Anzeige wegen Volksverhetzung gegeben, aber es gab einen Freispruch, weil das Oberlandesgericht Graz die Grenzen des Strafrechts nicht überschritten sah. Ja, das Fazit unserer gesamten Arbeit ist, dass man sehen kann, dass ein Wandel hin zur Online-Kommunikation stattfindet und daher auch eine stärkere Verwendung von Social-Media-Plattformen eben auch durch einen immer größer werdenden Nutzerkreis. Die Vorteile liegen auch auf der Hand. Es ist die Kostengünstigkeit zum einen, zum anderen die schnelle Reaktionsfähigkeit mit diesem Medium und man ist permanent erreichbar und präsent. Und zu guter Letzt, jetzt bezogen auf Parteien, kann man sagen, dass Social Media von der FPÖ sehr intensiv genutzt wird, insbesondere eben von den vorher dargelegten Politiker und Politikerinnen und von anderen rechten, rechtsorientierten Parteien eher weniger. Ja, das wäre es von unserer Seite gewesen zu den Parteien. Danke mal für Ihre Aufmerksamkeit und ich gebe weiter an die Themengruppe 2.
Ja, danke. Die Themengruppe 2 hat das Thema gehabt, rassistische und neonazistische Plattformen und Initiativen. Darauf werde ich gleich näher eingehen. Vorher möchte ich noch kurz unser Team vorstellen. Das sind einerseits der Michael und die Tanja, die in der dritten Reihe sitzen und die Claudia in der zweiten Reihe. Und der Philipp ist leider heute verhindert, aber er wird später noch zu uns stoßen. Ja, anfangen möchte ich direkt mit unserer Problemskizze, da rassistische und neonazistische Plattformen und Initiativen ein sehr wichtiges und interessantes Thema geworden ist in den letzten Jahren. Gerade weil die Präsenz im Internet und im Social Web und Social Media immer mehr geworden ist, haben wir uns damit beschäftigt. Die Initiativen können eben dort das Internet als Werbefläche nutzen und können interagieren mit anderen Userinnen. Durch Webseitenanalysen wollten wir dann eben die Gruppierungen genauer erforschen, ihre Struktur erforschen und ihr Gedankengut kennenlernen. Durch generierte Inhalte werden die User in den Vordergrund gestellt und statische Webseiten werden immer mehr abgelöst. Also prinzipiell funktioniert das großteils jetzt so, dass sich ein User einloggen kann auf der Homepage und dann eben mit anderen Userinnen dort Kontakt aufnehmen kann, seine Meinung dort teilen kann und sie einfach einbringen kann. Ja, dadurch, dass die Reichweite des Internets schon sehr groß ist, werden besonders junge Menschen dort animiert, weil sie eben damit aufwachsen. Dann zur Eingrenzung. Einerseits wollten wir natürlich die Forschungsarbeit zeitlich eingrenzen, was sie nicht sehr schwierig gestaltet, da wir einfach dort angefangen haben, sei es das Internet und sei es das Social Web gibt. geografisch war es schwieriger, dass wir eine Eingrenzung machen. Ja, da zum Beispiel, auch wenn die Homepage mit AT endet oder mit COM endet, ist es nicht immer ja, direkt darauf schließbar, dass sie von Österreich oder von den USA oder wo auch immer dort der Provider und der Server auch sitzt. Deshalb haben wir uns inhaltlich auf Österreich, Deutschland und die Schweiz eingegrenzt und haben eben geforscht über Initiativen und Gruppierungen, die in Österreich, Deutschland oder der Schweiz ihren Sitz haben. Ja, weiters ist zu sagen, dass das Internet eben zweigeteilt ist. Einerseits gibt es die Webseiten, wo die Initiativen sich einfach vorstellen und ja Postings machen. Andererseits eben das Social Media, wo die Userinnen interagieren können. Als nächstes zur Struktur der Arbeit. Wir haben uns auf drei Schwerpunkte konzentriert. Einerseits sind das Symbolik und Codes. Auf das werde ich später gleich eingehen. Andererseits ist das die Zielgruppen, wie die Initiativen und Plattformen interagieren, welche Leute sie besonders ansprechen wollen. Und drittens haben wir eine Analyse der Plattformen und Initiativen gemacht. Ja, als erstes zu den Symbolik und zu den Codes. Hier haben wir ein Bild von der Marke Constable. Sie ist prinzipiell eine sehr weit bekannte Marke. Allerdings ist es seit 2010 verboten, dass man die Kleidung trägt. Es ist vielleicht nicht auf den ersten Blick direkt ersichtlich, aber wenn man zum Beispiel ein T-Shirt mit dem Aufdruck, den man hier sieht, trägt und darüber eine Jacke offen trägt, ja, dann sind zum Beispiel die Buchstaben nur NSDAP zu lesen, was natürlich auf den Neonazismus deutet. Ja, es gibt natürlich auch andere zahlreiche Marken wie Fred Perry oder Lonsdale, welche sich aber distanzieren zum Nationalsozialismus. Und bei dieser Marke, die wir hier sehen, ist das eben anders. Also die steht prinzipiell auch dafür. Ja. Weiters zu den Symbolik und zu den Codes. Kann man sagen, ja, dass Codes wie zum Beispiel 88, die Nummern, ja, sehr weit verbreitet sind, besonders in Usernamen, im Social Media und Social Web. 88 deswegen, weil es der achte Buchstabe im Alphabet ist und der steht eben für H. Und 88 bedeutet dann HH für Heil Hitler. Andererseits auch, wenn man von hinten im Alphabet anfängt, ist es der achte Buchstabe, das S, und man kommt auf die Buchstaben SS. Ja, nicht immer ist es allerdings so einfach, dass man, wenn jemand 88 hinter seinem Namen trägt im Social Web, dass der automatisch ein Neonazist ist. Denn es kann zum Beispiel auch für das Geburtsjahr stehen, wenn jemand 1988 geboren ist. Ja, weiters haben wir uns mit den 14 Words beschäftigt, was ein Glaubenssatz der Neonazis ist. Er wurde von David Aidan Lane in die Welt gerufen. Und ja, ich werde ihn kurz vorlesen. We must secure the existence of our people and a future for white children. Was eben bedeutet, wir müssen die Existenz unseres Volkes und die Zukunft für die weißen Kinder sichern, wo eindeutig erkennbar ist, dass das natürlich ein rassistischer Aussagesatz ist. Ja. Als nächstes haben wir uns mit den Zielgruppen beschäftigt. Einerseits sind die Zielgruppen im Internet öffentlich zugänglich, das heißt, wir haben, ja, es war leicht für uns, dass wir im Internet nachgesehen haben, uns die öffentlichen Seiten angesehen haben und dort war sofort klar, wen die Seite anspricht. Andererseits gibt es auch die geschützten Bereiche, wie zum Beispiel eine geschlossene Facebook-Gruppe oder andere geschlossene Bereiche, wo nicht immer nur Jugendliche, männliche Jugendliche angesprochen werden, sondern auch die speziell für Akademiker oder den sogenannten Kader gebildet worden ist. Ja, das sind eben auch gebildetere Personen als nur ja, klischeehaft die jugendlichen Burschen. Also kann man eindeutig sagen, dass es zwei verschiedene Bereiche gibt. Als nächstes möchte ich kurz eine Gruppe vorstellen, eine Gruppierung, die wir ausgeforscht haben. Widerstand Braunau. Prinzipiell gilt Braunau als eine Hochburg der neonazistischen ja, Gruppierung, auch wegen der Nähe zu Deutschland. Widerstand Braunau ist ein neuer rassistischer Gedankenblock. Die Leserinnen sind dort zwar weniger aktiv, ja, allerdings fordern die Betreiber ein nationales Österreich, wo man erkennt, dass da eindeutig nationalsozialistisches Gedankengut im Spiel ist. Wir haben auch andere Gruppierungen erforscht, wie Alta Media, Sturmführerkommando, Stolz und Frei oder SOS Heimat, um nur einige zu nennen. Ja, eine weitere Seite, die wir auch erforscht haben, ist Metapedia. Ich glaube, es ist auf den ersten Blick auffällig, dass es eine sehr große Ähnlichkeit zu Wikipedia hat. Ja, Layout und Funktionen sind auch großteils gleich. Seit Mai 2007 existiert diese Homepage und es finden sich dort 30.000 Artikel und auch in 11 Sprachen hat es sich schon durchgesetzt. Ja, auch hier ist immer wieder rechtsextremistisches Gedankengut zu finden und die Homepage ähnelt eben Wikipedia, damit es für ja, nicht so geübte Internet-User auch ein leichtes ist, diese da zu ködern und mit dem Gedankengut zu fangen. Zum Abschluss möchte ich noch unsere Erkenntnisse und unser Fazit der Themengruppe 2 euch näher bringen. Prinzipiell möchte ich nochmal auf die zwei Bereiche eingehen, der öffentliche und der private Bereich. Eben der öffentliche Bereich, in dem man leicht einsehen kann im Internet und der private Bereich, wo auch Akademiker zu finden sind und der eben geschützt ist. Weiters ist die Fluktuationsrate sehr hoch im Internet. Gerade bei diesen Homepage. Das heißt, es gibt weniger Updates und es gibt eine lockere Organisation. Natürlich ist das nicht bei allen Homepage so. Allerdings sind die meisten, ja, haben wenig Updates und werden nicht so gut gewartet. Ja, das war's von der Themengruppe 2. Danke.
Ja, ich darf dann stellvertretend für die Themengruppe 3 auch noch einmal einen schönen Abend wünschen. Ich bin die Claudia und ich habe mich gemeinsam mit meinen Kollegen Christoph, in David, der Christine und der Sarah den Foren- und Leserinnenbeiträgen in Zeitungen gewidmet. Meine Gruppe versteckt sich etwas weiter hinten. Ja, was war jetzt unser Forschungsinteresse in den letzten zwei Semestern? Rein prinzipiell haben wir mal versucht, uns am Anfang einen gewissen theoretischen Hintergrund aufzubauen und haben uns eben damit beschäftigt, was ist Online-Kommunikation überhaupt, was sind Online-Communities, was sind da Charakteristika, Dimensionen, was zeichnet das Ganze aus und haben uns aber dann auch direkt praktisch einer Analyse gewidmet und zwar eben direkt den Foren- und Leserinnenbeiträgen von Zeitungen. Wir haben hier unterschiedliche Medien ausgewählt. Und zwar haben wir das so gemacht, dass wir uns zum einen einmal angeschaut haben, ja, was sind jetzt die Medien, die jetzt in der Printversion führend sind, das Tageszeitung und auch als Wochenmagazin und haben das dann noch kombiniert mit einer Studie, wo es um Homepage-Klicks gegangen ist, dass wir geschaut haben, naja, dass wir Medien finden, die wir analysieren, die eben sowohl im Print als auch im Online-Bereich führend sind und sind eben so auf 5 Medien gekommen. Das waren dann die Tageszeitungen der Standard, die Kronenzeitung und der Kurier sowie das News-Magazin und das Profil, die wöchentlich herauskommen. Und haben eben dann gesagt, wir versuchen mit diesen 5 Medien unseren zentralen Forschungsfragen zu klären, die denn da wären, dass wir zum einen wissen wollten, welche Social-Media-Funktionen stehen denn überhaupt den Userinnen zur Verfügung bei Online-Zeitungen und zum anderen, welche Kontrollsysteme werden denn da jetzt dann angesetzt, bei User-Beiträgen, wie wird das kontrolliert, wer sagt, was man denn posten darf, wo ist dann die Grenze zwischen freier Meinungsäußerung und Rassismus, eben diesen Bereich zu analysieren. Und hierbei haben wir eben direkt mit Medienvertreterinnen von den Zeitungen dann Gespräche geführt und haben uns das Ganze dann noch direkt angeschaut, indem wir gesagt haben, naja, wir tauchen direkt in diese Foren ein und schauen einmal uns zu bestimmten Medienereignissen, haben wir uns Artikel herausgesucht und haben dann direkt eben diese Foren angeschaut, was denn da gepostet wird und inwiefern da Inhalte möglich sind, die auch rassistischer Natur sind. Wir haben eben da zwei Medienereignisse jüngere herausgesucht. Zum einen die Anschlagsserie in Midi-Pyrénées, der Fall Mohamed Merah. Ich glaube noch Stichwort Toulouse dürfte in jedem vom März diesen Jahres noch ein Begriff sein. Und zum anderen die Aussage vom Herrn Strache am WKR, weil wir sind die neuen Juden. Auf dieses Medienereignis gehe ich allerdings jetzt nicht näher ein, sondern lediglich auf Ersteres. Ja, eben die erste Forschungsfrage, was sind jetzt solche Social-Media-Funktionen, die zur Verfügung stehen? Zum einen bietet jetzt jedes Online-Magazin eigentlich ein Forum bzw. eine Kommentarfunktion an, wo eben Userinnen direkt die Meinung kundtun können. Allerdings nur zu ausgewählten Artikeln, also es ist jetzt nicht jeder Artikel, der online veröffentlicht wird, auch in Bezug auf die Kommentarfunktion freigeschalten. Und dann ist es auch noch so, dass die einzelnen Medien eigentlich durch die Bank auch auf Facebook, Twitter, Google Plus etc. Seiten betreiben und auch so in den Dialog mit den Nutzerinnen steigen. Diese Beiträge haben wir uns aber jetzt nicht im Detail angeschaut, sondern wir haben uns wirklich direkt auf die Foren und die Kommentare zu den einzelnen Artikeln konzentriert. Die Kontrollsysteme, die eben dann angewendet werden bei diesen Beiträgen, die sind entweder automatisch, das heißt mit Hilfe von einer selbstlernenden Software, oder manuell. Es ist zum Beispiel so, dass das Magazin Der Standard, die haben zuerst die ganzen Beiträge durch eine Software durchlaufen, die halt nach bestimmten Begriffen etc. filtert und fallen dann hier einzelne Beiträge heraus, dann werden die alle noch einmal manuell kontrolliert. Andere Magazine, zum Beispiel der Zeitungen, machen das Ganze dann nur manuell. Man muss sich natürlich vorstellen, dass zum Beispiel beim Standard rund 20.000 Beiträge pro Tag gepostet werden. Das ist natürlich eine dementsprechende Aufgabe, die alle durchzuschauen. Ohne eine Software wäre das wahrscheinlich nur sehr schwer möglich. Und dann ist es auch noch so, dass die Kontrolle entweder vor der Veröffentlichung oder hinterher stattfindet. Das ist dann auch von Magazin zu Magazin unterschiedlich. Beim Standard zum Beispiel vor Veröffentlichung, deshalb kommt es auch teilweise dazu, dass manchmal, wenn man einen Beitrag schreibt, der erst Stunden später online geht. Andere Zeitungen, der Kurier zum Beispiel, der kontrolliert das dann hinterher. Da ist es aber dann auch nachvollziehbar, also direkt sichtbar, wenn dann auch Posts gelöscht werden. Wir haben dann auch noch die Möglichkeit gehabt, mit Wissenschaftlern aus Wien zu sprechen, die in einem Projekt, das Migration macht Schule heißt, auch schon an dieser Thematik arbeiten, und zwar im Zusammenhang mit einer Schule, und die sich auch jetzt mit dem Standard direkt mit diesen Diskussionsforen und Kommentarfunktionen beschäftigen. Und da waren hierbei die Erkenntnisse, dass primär natürlich das Problem oft der Zweideutigkeit der Sprache besteht. Das heißt, man kann natürlich, sucht eine Software etc. nach bestimmten Begriffen, die rassistischer Natur sind. Sehr oft findet aber Rassismus natürlich auch zwischen den Zeilen statt, oder es werden Metaphern etc. verwendet. Und da ist es natürlich dann ein Problem, dass eine Software kann das einfach nicht erkennen. Und wenn es dann natürlich an die manuelle Kontrolle geht, dann haben wir ganz eindeutig ein zeitliches Problem. Es funktioniert meistens so, dass Redakteure, die den Bericht auch veröffentlicht haben, dann eben diese User-Beiträge auch kontrollieren und durchgehen. Allerdings müssen die ganzen Redakteure natürlich das Tagesgeschäft auch noch machen. Die haben Artikel zu verfassen etc. Da stößt man natürlich dann relativ schnell an die zeitlichen Grenzen, wenn wir da von mehreren hundert bis zu tausenden Posts pro Tag sprechen. Und dann ist natürlich noch ein Konflikt zwischen der Inhaltspflege und vielleicht auch einer gewünschten Anzahl von Beiträgen. Denn natürlich forcieren auch teilweise die Zeitungen diese Foren und wünschen eine gewisse Dynamik und eine Anzahl von Forenbeiträgen. Und dann ist man natürlich etwas im Konflikt zwischen, wie viele Beiträge lösche ich jetzt, weil vielleicht kritische Inhalte darinnen beinhaltet sind, und wie viele lasse ich, weil ich ja möchte, dass mein Forum dementsprechend oder die Kommentarfunktion dementsprechend genutzt wird und das auch sichtbar ist. Ja, ich möchte jetzt eben, wie angekündigt, bei dem Fall der Anschlagsserie, der in Toulouse, ein paar Beiträge zeigen, die wir da jetzt gefunden haben, wo eben rassistische Inhalte noch beinhaltet sind, die eben online sind. Wir haben hier jetzt zum Beispiel zwei Beiträge vom Forum von der Kronenzeitung. Es ist so, dass hier bei diesen Posts, die eben online sind, ein Vergleich, also oder relativ schnell auf den Islam geschlossen wird. Und im zweiten Beitrag sieht man dann auch, dass relativ schnell oder oft auch die Verbindung gekommen ist zwischen dem Islam und der NSDAP. Bei der Kronenzeitung besteht die Möglichkeit, diesen Beiträgen, die getätigt werden, zuzustimmen, was in diesem Fall auch teilweise eben gemacht worden ist. Vergleicht man das Ganze jetzt zu einem Beitrag vom Forum von der Standard.at, so lässt sich auch hier die Verbindung in diesem Fall zum Islam und zu einer Pauschalierung feststellen. Allerdings ist hier die Sprache schon etwas oder der Rassismus schon etwas subtiler formuliert und nicht mehr ganz so eindeutig. Es waren auch beim Standard nicht ganz so viele rassistische Posts online wie bei der Kronenzeitung. Man hat hier dann beim Standard auch noch die Möglichkeit, allerdings nur, wenn man registriert ist, dass man nicht nur zustimmt, sondern auch ablehnend reagiert auf einen Beitrag. Man sieht das hier oben durch diesen rot-grünen Balken. Der Kurier ist jetzt die einzige Zeitung gewesen, wo nachvollziehbar ist, wenn ein Post gelöscht wird. Was man hat schon erkannt, dass durchaus jede Zeitung das tut, indem teilweise bei einer Diskussion dann Beiträge fehlen, auf die man sich eindeutig bezogen hat oder sie sich untereinander bezogen haben. Allerdings oder sich die Anzahl verringert hat, während wir das beobachtet haben. Hier beim Kurier werden die Beiträge zwar gelöscht, aber es wird darauf verwiesen, warum ein Beitrag gelöscht worden ist, hier eben aufgrund von rassistischer Polemik. Das Profil ist ja ein Wochenmagazin und hat prinzipiell relativ wenige Beiträge im Online-Forum. Es ist auch so, dass das Forum von diesem Magazin das jüngste ist, noch nicht ganz so etabliert ist. Und hier in diesem Beispiel hat sich zum Beispiel dann auch der Autor von dem Beitrag direkt in die Diskussion mit eingeschalten und hat dann teilweise versucht, Argumente zu bringen oder bestimmte Aussagen zu widerlegen. Was dann eine etwas persönlichere Note dann noch hat. Auch hier haben wir wieder die Verbindung von diesem Fall direkt zu einer Pauschalierung vom Islam. Ja, was ist jetzt das Fazit, was man generell aus unserer Arbeit von den letzten zwei Semestern ziehen kann? Also prinzipiell haben wir mal festgestellt, dass bei allen Medienvertretern das Bewusstsein vorhanden war, dass sie eine gewisse Verantwortung haben, was einfach Rassismus und freie Meinungsäußerung etc. betrifft. Aber es ist einfach so, dass die Kontrolle ein relativ aufwendiger und zeitintensiver Prozess ist, wie bereits erwähnt, und die einfach auch Grenzen gegeben sind. Und wir haben auch ein Spannungsfeld zwischen freier Meinungsäußerung, was ist dann notwendig für politische Korrektheit oder eben auch der Wirtschaftlichkeit, wie vorher schon erwähnt. Zeit kostet Geld, gewünschte Beiträge oder eine gewünschte Anzahl ist vielleicht auch vorhanden. Das hier natürlich ist es vielleicht etwas schwer, manchmal Grenzen zu ziehen. Die Option zum Löschen von Postings behält sich also jetzt jedes Medium vor. Auch teilweise User zu sperren. Das wird auch vorher schon bekannt gegeben, indem es eine bestimmte Netiquette für die Foren gibt, in denen auch vorher schon eben, wo man nachlesen kann, warum Posts eventuell gelöscht werden. Es ist eben nur so, dass die Auslegung von Meinungsfreiheit halt relativ unterschiedlich ist und bei einer manuellen Kontrolle das natürlich immer eine gewisse persönliche Note hat. Wie eben gerade erwähnt, ist die Erkennbarkeit von gelöschten Postings jetzt in dieser Studie nur bei kurier.at sichtbar gewesen. Wäre vielleicht auch für andere Zeitungen interessant, dass man einfach oder vielleicht User auch wissen, warum ein gewisser Post gelöscht worden ist oder ein Beitrag, weil sehr oft auch damit Unverständnis erzeugt wird, was dann auch gerne mal in so einem Forum kundgetan wird. Ja, und trotz der ganzen Kontrolle und der Anstrengungen sind eben immer noch rassistische Postings vorhanden. Ja, zur Anzahl und zum Inhalt der Beiträge kann man sagen, dass die höchste Aktivität in diesen Foren einfach ungefähr in den ersten 3 Tagen nach Veröffentlichung von so einem Artikel gegeben ist und das schwacht halt dann mit der Zeit ab. Bei dem einen ist vielleicht etwas subtiler, bei dem anderen etwas eindeutiger, aber rein prinzipiell lässt sich schon pauschal sagen, dass die Begriffe und der Stil, der verwendet wird, doch medienübergreifend relativ ähnlich ist. Aber primär, oder es wird primär Kritik an muslimischen und türkischen Bevölkerungsgruppen geübt. Bei den ganzen Berichten, die wir uns angeschaut haben und eben durchaus vereinzelt Vergleiche zwischen dem Islam und dem Nationalsozialismus gezogen werden. Ja, so viel zu unseren Ergebnissen. Dann darf ich einmal soweit Danke sagen und weitergeben.
Ja, danke schön. Also ja, die Themengruppe 4, Kunst- und Kulturschaffende, besteht aus der Bernadette, Silvia, Caroline und Verena und meiner einer. Und nachdem das Themengebiet Kunst- und Kulturschaffende so breit ist und Sie sicher nichts darunter vorstellen können, haben wir uns beschlossen, dass wir einen Videoausschnitt zeigen, um Ihnen zu erleben, mit was wir uns beschäftigt haben. Ja. Ja, und wir haben uns dann die folgenden Forschungsfragen erarbeitet, mit denen wir dann im Grunde den Zusammenhang von Social Media, Rassismus und Musik erforscht haben. Also auch, ob und in welchem Ausmaß rassistische Musiker oder Musikerinnen die Social Media Plattformen nutzen. Weiters haben wir dann noch Symbolik und Themen der Liedtexte und Musikvideos erhoben und analysiert. Die rassistische Musikszene oder das ganze Thema hier generell liegt in einem Spannungsfeld von Meinungsfreiheit und verschiedenen Rechtslagen, was uns dann auch zu der Frage geführt hat, ob die Exekutive in diesem Musikzusammenhang Social Media Plattformen zur Recherche oder dergleichen nutzt. Folgend werde ich Ihnen nun einige Kernergebnisse aus den Bereichen der Inhalts-, Bild- und Social-Media-Analyse darbringen. Die Inhaltsanalyse der Liedtexte ergab eine Gliederung in nationalistisch, das Dritte Reich verherrlichend, Missbilligung gegenüber dem System, Rassismus und die Kategorie Sonstiges. Diese Kategorien wurden vor allem durch die angesprochenen Gefühle gebildet. Sollte nun Heimatliebe angesprochen werden, die Verherrlichung von Adolf Hitler, den Soldaten oder die Ablehnung des bestehenden das gesellschaftliche politische System abgelehnt wurde. Oder eben offener oder weniger offener Rassismus. Die Kategorie Sonstiges wurde gebildet, um zum Beispiel Trinklieder oder Lieder, die ein bestimmtes Lebensgefühl besingen, erfassen zu können. Folgt nun einige Auszüge aus einigen Liedtexten. Also rechts. Bei Frontalkraft, ich lese mal kurz vor, schwarz ist die Nacht, in der wir euch kriegen, weiß sind die Männer, die für Deutschland siegen, rot ist das Blut auf dem Asphalt, fällt die Farbfolge schwarz, weiß, rot auf, die an die verschiedenen Flaggen des Dritten Reiches erinnern. wenn Sie sich nun an das eingangs gezeigte Video erinnern, haben Sie sich auch folgende Symbole bemerkt. Flaggen, Soldaten, Adolf Hitler, Hakenkreuze und der Hitlergruß. In der Bildanalyse der Musikvideos sind diese Symbole am häufigsten vorgekommen. Soldaten zum Beispiel erzeugen je nach Situation ein gewisses Gefühl von Kameradschaft oder das einer unbezwingbaren Mauer. Adolf Hitler und andere eindeutige NS-Symbole überwiegen deutlich subtilere Symbole. Landschaften, Denkmäler und Landesflaggen lassen Heimatgefühle aufkommen, die sich dann mit den Liedtexten gegenseitig verstärken. Uns ist aber ebenfalls aufgefallen, dass in manchen Fällen Liedtext und Bild nicht zusammenpassen. Zum Beispiel wird von Gewalt gesungen und Überraschungseier gezeigt. Bezüglich der Social Media Analyse kann gesagt werden, dass die Bands von offizieller Seite kaum auf den gängigen Plattformen vertreten sind. Die auf YouTube gefundenen Musikvideos wurden zu 95% von Fans erstellt und hochgeladen. Ein weiteres Ergebnis ist die Vernetzung der Bands untereinander über Verleger- oder Freundschaftslisten, denn diese ist minimal ausgeprägt. Weiters ist innerhalb der Fangemeinde auf YouTube zu bemerken, dass es kaum eine Vernetzung von diesen zu einer anderen Band gibt. Nun, zusammenfassend in Bezug auf die Forschungsfragen lässt sich sagen, dass die Bands selbst keine Aktivitäten auf den Social-Media-Plattformen setzen. Große Bedeutung hat hingegen die Online-Community, die Fanpages oder Fanvideos erstellt. Die Liedtexte zeigen zumindest in den vier Kategorien offen die Gesinnung der Musiker und Musikerinnen und die Bilder der Musikvideos verstärken diese noch. Bezüglich der Exekutive lässt sich sagen, dass die Social-Media-Plattformen zur Recherche in der rechten Musikszene nutzt. Dies bedeutet allerdings auch, dass die Zensur von rassistischen Musikerinnen, Musikern oder Musikvideos der Online-Community oder den Plattformenbetreiber, Betreiberinnen obliegt. Dies waren unsere Forschungsergebnisse. Wir, die Themengruppe 4, danken für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich gebe jetzt weiter an die Themengruppe 5.
Ja, hallo. Ich darf für die Themengruppe 5 das Thema antirassistische Strategien vorstellen. Wir, das bin ich, der Philipp, die Karin, die Stefanie und der Elias, der sich heute entschuldigen lässt. Worum geht es bei uns? Ein kleiner Überblick. Es beginnt zunächst mit einem Einblick in die Rechtslage in Österreich und in Deutschland. Stichwort Verbotsgesetz, Abzeichengesetz, Serverflucht etc. Hauptsächlich beschäftigen uns wir aber mit der antirassistischen Arbeit in Österreich. Welche Initiativen gibt es? Welche Tools benutzen Sie? Funktioniert es gut, funktioniert es schlecht? Im Zusammenhang mit den Initiativen geht es natürlich auch um Strategien und Gegenmaßnahmen, die von den Initiativen angewendet werden. Zunächst möchte ich einen kurzen Überblick über die Beschaffenheit der antirassistischen Szene in Österreich geben, dass man einen kleinen Einblick kriegt. Es funktioniert eigentlich so, dass einige große Initiativen im Social-Media-Bereich im Vordergrund stehen. Es gibt zwar viele kleine Initiativen und lokale Gruppierungen, allerdings, was den Social-Media-Auftritt betrifft, ist es eher schwach. Die großen Initiativen haben einen Social-Media-Auftritt. Die Anzahl der Follower bzw. Likes ist allerdings eher gering. Was natürlich schon immer wichtiger wird durch Social Media, sind die privaten Akteure und die privaten Akteurinnen, die eben durch ihre Aktivität im Social Media Bereich die Initiativen unterstützen können, vor allem durch Informationsverbreitung und Links teilen etc. Die Initiativen sind natürlich in Österreich mit einigen Besonderheiten konfrontiert. Eine Besonderheit ist auf jeden Fall die starke Präsenz von rechten Parteien in Österreich. Durch die Kombination von FPÖ und Boulevardpresse gibt es einfach eine relativ hohe Toleranz für rassistische Meldungen in der Öffentlichkeit, was natürlich für die Initiativen das Ganze schwieriger macht. Die Finanzierung wird wahrscheinlich nicht nur ein Österreicher Problem sein. Allerdings ist das Problem im Inland vor allem dieses, dass kein Bewusstsein dafür besteht, dass Antirassismusarbeit wichtig ist und auch notwendig ist für eine Gesellschaft, was natürlich dann auch wiederum die Finanzierung durch öffentliche Gelder erschwert. Die Zusammenarbeit von den Initiativen ist in Österreich auch nicht ideal. Es gibt nur Probleme mit Kompetenzüberschneidung bzw. auch Vernetzung der einzelnen kleinen Gruppierungen. Ich möchte jetzt genauer nur auf ZARA eingehen, also ein kleines Beispiel für eine sehr bekannte Initiative in Österreich. ZARA, das bedeutet Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Entschuldigung. Die wurden 1999 in Wien gegründet und das Ziel der Initiative ist eben eine rassismusfreie Gesellschaft und auch die Förderung der Zivilcourage. Von der Initiative selbst werden drei Standbeine sozusagen genannt für ihre Arbeit. Das wäre zunächst die Beratung. Das funktioniert vor allem durch eine Beratungsstelle, die im Jahr 2000 ins Leben gerufen worden ist. Dort können eben Opfer von rassistischen Vorfällen beraten werden, und zwar auf juristische und soziale Art und Weise. Ein weiterer Standpunkt ist Prävention. Da geht es vor allem um Bildungsangebote für Erwachsene und Jugendliche in Form von Workshops, Vorträgen oder Seminare zum Thema Rassismus, Diskriminierung, Zivilcourage etc. Ein wichtiger Punkt bei ZARA ist natürlich auch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Es ist vielleicht dem einen oder anderen der Rassismusreport bekannt, der jährlich erscheint, wo eben auf die Struktur und das Ausmaß von Rassismus in Österreich eingegangen wird, indem man wirklich einzelne Vorfälle dokumentiert und eben auch präsentiert. Und es wird natürlich auch informiert über Newsletter und eben Social Media Angebote. Als Social Media Tool verwendet ZARA Facebook, wie man da sieht, mit ungefähr 2400 Likes bzw. Followern, was jetzt für eine relativ große Initiative keine besonders hohe Anzahl ist. Allerdings möchte ich, wenn es um ZARA geht, auch noch was anderes vorstellen. ZARA hat nämlich mit Jochen Graf gemeinsam, also einem österreichischen Filmemacher, Werbespots produziert für Zivilcourage. Das Ganze nennt sie 3x45 Sekunden Zivilcourage. Und den Film, den wir jetzt sehen werden, der hat auf YouTube schon fast 120.000 Views, also ist schon ein bisschen erfolgreicher.
Wir für Sie einen Platz in der Business Class.
Wir haben uns weiterhin dann mit Strategien und Gegenmaßnahmen, also mit konkreten Beispielen, die Initiativen benutzen, beschäftigt. Das sind jetzt nur einige Beispiele, die in der Arbeit dann zu finden sind. Da geht es zum Beispiel um das International Network Against Cyber Hate oder um Cyber Hate Workshops, die in Deutschland von der Initiative Jugendschutz.net durchgeführt werden. Ich möchte jetzt nur genauer auf die Online-Beratung gegen Rechtsextremismus eingehen. Das ist eine deutsche Homepage, die vom Verein gegen Vergessen und für Demokratie betrieben wird. Neben dem Informationsmaterial geht es da eben, wie der Titel schon sagt, um Beratung. Das Besondere ist, dass die Beratung online durchgeführt werden kann, über E-Mail bzw. Einzelchats. Man kann sie dann zum Beispiel informieren, nur als Beispiel, als Vater oder Mutter, was kann man machen, wenn die Tochter oder der Sohn in die Neonazi-Szene abgleitet. und kann sich da informieren, was sind die Schritte. Es werden auch Gruppenchats angeboten, die von professionellen Personen eben moderiert werden. Um kurz noch das Fazit anzusprechen, was unsere Erkenntnisse waren. Wie ich schon erwähnt habe, ist die Präsenz im Social-Media-Bereich von antirassistischen Initiativen in Österreich eher gering. Was sehr gut funktioniert, ist vor allem die Dokumentation und die Information. Also neben dem Rassismus-Report gibt es ja auch noch das DÖW, das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, was sehr gut rassistische Vorfälle dokumentiert. Allerdings bei der Mobilisierung, was ja bei Social Media eigentlich relativ gute Möglichkeit wäre, ich warte kurz, hapert es nur manchmal. Die Mobilisierung erfolgt in Österreich durch Social Media meistens nur zu speziellen Anlässen, also wie zum Beispiel eine Abschiebung oder der WKR-Ball. Dann funktioniert die Mobilisierung relativ gut. Allerdings muss man hier auch bemerken, dass meistens vorhandene Netzwerke, sprich E-Mail-Verteiler von einzelnen Initiativen, schon vorhanden sind. Also die Arbeit passiert jetzt auch nicht nur durch Social Media. Diese schlecht funktionierende Mobilisierung durch Social Media hat vielleicht auch mit der nicht vorhandenen Verbindung bzw. schlechten Koordination der Initiativen was zu tun. Durch Social Media ist die Koordination schon sehr viel besser geworden. Allerdings gibt es immer noch sehr viele kleine Initiativen, die bei einem Post auf ihrer Facebook-Page nur ganz wenig Menschen erreichen und so verbreitet sich der Inhalt relativ langsam und relativ schlecht. Also man kann davon sprechen, dass ein bisschen eine übergeordnete antirassistische Initiative, die einfach nur informationsmäßig die Initiativen verbindet, in Österreich fehlt. Die fehlenden Ressourcen habe ich zu Beginn schon angesprochen. Es geht natürlich, also was man vielleicht am ersten Blick nicht glaubt, ist, dass das Betreiben einer aktiven Social-Media-Plattform, wo man wirklich aktiv postet und auf Kommentare etc. eingeht, relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das wird von vielen kleineren Initiativen unterschätzt und da fehlen dann einfach zeitliche und finanzielle Ressourcen. Ja, danke.
Okay, ja, Mono genügt, glaube ich. Vielen Dank für die Präsentationen. Ich muss das Mikro kurz zur Seite legen, weil ich Applaus geben möchte euch. Wie schon angekündigt, und wir gehen einmal davon aus, dass doch einiges an Fragen jetzt auch von Seiten des Publikums kommt, beziehungsweise jetzt natürlich der geeignete Rahmen wäre, diese Fragen auch zu stellen, nicht zu posten in einem Facebook-Forum. Das heißt, so es Fragen gibt, bitte einfach aufzeigen und das Mikro kommt dann mal gleich.
Ja, ich hoffe es geht, aber hört sie mich? Ah, okay, ich höre mich nicht. Also ich wollte nur kurz fragen, ich bin leider ein bisschen zu spät gekommen, Entschuldigung, ob es jemanden gegeben hat, der sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen beschäftigt hat, also eben was Verbotsgesetz betrifft, was eben Urheberrechtssachen betrifft, was die ganze Problematik von Überprüfung und eben die Möglichkeit, wo hineinzuschauen, quasi, wo ein anderer sagt, ja, das ist aber unseres und da machen wir euch mit dem Anwalt nieder und ähnliche Sachen. Ob es da jemanden gegeben hat, der sich damit beschäftigt hat und ob man das gegebenenfalls einsehen kann. Danke.
Vielleicht eine kurze Antwort. Also diese juristischen Fragen, auch Verfassungsschutz, waren natürlich Querschnittsmaterie für alle Gruppen. In Bezug auf Urheberrecht ist diesbezüglich wenig Recherche erfolgt. Ja. Am ehesten noch in der Gruppe zu rechtsextremen Musikern, Musikerinnen, Bands. Ja. Magst du noch kurz was dazu sagen?
Naja, wir haben uns grundsätzlich mit, zum Beispiel mit dem Verbotsgesetz beschäftigt, aber und auch mit der deutschen Rechtslage, welche Vereine verboten sind, welche Symbole verboten sind. Aber konkret ist es wirklich Urheberrecht, da haben wir minimal in Gedanken haben wir es gestreift. Aber nein.
Ja, also zum Urheberrecht ist halt die Social Media Plattformen reden sie da ein wenig aus, weil sie sagen, sie sind nicht für die Beiträge verantwortlich, die auf einer Plattform gepostet werden. Und damit geht einer das Urheberrecht nichts an. Also die meisten dann nicht viel löschen Facebook, distanzieren sich davon komplett. Die sagen, alles Meinung, also freie Meinungsäußerung ist okay und da tun wir gar nichts. Manche andere sehen das anders und dann schon Beiträge sperren und also wenn es zu rassistisch sind oder halt irgendwie auffallen, aber viel tut sich da von der Betreiberseite nicht. YouTube hat halt die Möglichkeit, dass da kann nur die Community mehr oder weniger das Video anzeigen oder sagen, dass das Video halt nicht passt von den Inhalten. Und dann gibt es schon diese Sperrung, aber diese Sperrung ist mehr oder weniger nur ein Hinweis, den man halt wegklicken kann und damit hat sich die Sache erledigt und auf Last.fm die dann wirklich Videos und Lieder sperren.
Und vielleicht auf die Frage von Copyright, also das wurde explizit nicht untersucht, wenn eine Neonazi-Band eine andere covert und die sich gegenseitig mit Klagen überhäufen. Das war nicht Forschungsgegenstand. Weitere Fragen bitte? Oder passt die Antwort? Ich muss auch auf den Bericht verweisen, der wirklich um einiges informativer oder noch tiefer gehender ist, als wie das jetzt in diesen kurzen Vorstellungen überhaupt gebracht werden konnte. Ja.
Geht das? Hört man mich? Ich wollte kurz die Frage an Sie richten, weil in dem Vortrag gesagt wurde, die Vernetzung von Bands untereinander und die Vernetzung von Fans mit den Bands ist eher minimal. Ich wollte fragen, wie Sie auf diesen Schluss kommen, wie Sie zu dieser Erkenntnis kommen, wenn man doch gleich auf vielen Rechtsrock-Konzerten, sowohl in Bayern als auch in Oberösterreich, wo ich zum Beispiel recherchiere, ganz klar sieht, dass die Vernetzung der Bands untereinander enorm gut ist, zum Beispiel nach wie vor in existierenden Netzwerken, nicht nur in dem verbotenen, aber auch in dem verbotenen Blood and Honor Netzwerk, das nach wie vor aktiv betrieben wird. Und wenn man auch ganz klar sieht, dass die Vernetzung zwischen führenden Neonazi-Kadern, zum Beispiel von autonomen Nationalisten in Bayern, zu den Bands, den Nachfolgebands von zum Beispiel Lanzer oder auch Bands wie Noise of Hate und auch Bands aus England und den USA eigentlich ganz enorm ausgeprägt ist.
Ich werde da gleich, glaube ich, mal die Frage zumindest teilweise versuchen zu beantworten und dann das Mikro weitergeben an die Caro. Es stimmt schon, die Konzerte zum Beispiel, also da sind die Fans untereinander natürlich ganz, ganz gut vernetzt, sollte es ist im Bericht zu lesen, zum Beispiel ein Konzert irgendwo, es wird meistens unter einem falschen Vorwand ein Konzert irgendwo gemacht, zum Beispiel in einer Gaststätte und wird gesagt, ja, es ist eine Geburtstagsfeier und auf einmal sind halt natürlich viele, viele Fans. Sollte da natürlich die Polizei oder irgendwer anderer im Wink kriegen, sind da natürlich die alle ganz gut vernetzt und haben eigentlich ganz schnell einen Ausweichort irgendwo organisiert. Das stimmt auf alle Fälle. Was die Social Media Plattformen untereinander betrifft, wo wir halt das alles untersucht haben, da haben wir eben halt, was jetzt YouTube und Twitter etc., was dieses betrifft, da sind die Vernetzungen eigentlich ganz, ganz schlecht. Also es gibt natürlich andere Plattformen, die was Sie jetzt eher genannt haben, wo es wahrscheinlich viel besser sind. In unserer Arbeit haben wir uns halt nur auf die Sachen spezialisiert und waren halt nicht auf die Sachen, was Sie dann auch noch gesagt haben jetzt. Also darum ist da eher, da ist die Vernetzung minimal. Und ich weiß nicht, ob die Caro noch was hinzufügen möchte.
Dass die Vernetzung eher informell passiert und auf die Facebook-Seiten oder YouTube und dergleichen, da war jetzt nichts Offensichtliches zum Finden oder sehr geringfügig. Und die Fangemeinde zum Beispiel haben wir dahingehend untersucht, dass wir uns angeschaut haben, wer stellt die Videos rein und wer kommentiert die Videos. Und da waren zwischen von Band zu Band sehr wenig, also die waren sehr stark abgegrenzt. Von einer Fangemeinde, von zum Beispiel Lanza, zur Fangemeinde von Sleipnir hat es eigentlich keine Überschneidungen gegeben, dass da irgendwie dieselben Leute kommentieren und posten dazu. In die Richtung ist das untersucht worden.
Eine zweite Ebene, die auch noch angesprochen wurde, gerade die Vernetzung dann zwischen neonazistischen Initiativen, den autonomen Nationalisten, die angesprochen wurden, und dann einzelnen Bands, dort gibt es auch wieder engere Verbindungen, engere Vernetzungen, durchaus auch über Social Media und unter den neonazistischen Initiativen, also Widerstand Braunau, den autonomen Nationalisten und so weiter, dort auch über Social Media durchaus Vernetzung zu sehen.
Zuerst hat es so klungen, als würde es jetzt keine Social-Media-Vernetzung geben von Antirassistinnen bzw. Neonazis. Jetzt im zweiten Schritt heißt es wieder, dass es das doch in gewissem Ausmaß gibt. Also ist es einfach so ein divergentes Bild, das da jetzt eigentlich entsteht, oder habe ich da jetzt irgendwie was verpasst? Okay. Okay.
Da noch eine Frage, und zwar in Facebook gibt es ja die Funktionalität irgendwie von geschlossenen Gruppen. Wie weit konnten Sie in Ihrer Recherchearbeit in solche geschlossenen Gruppen vordringen als Schnüfflerinnen quasi?
Ja, also wir haben zum Beispiel jetzt nicht nur auf Facebook, sondern auch bei dem THT-Forum, was eben auch sehr bekannt ist, wollten wir ja einen Account anlegen und so weiter dann eben so forschen. Wir haben es aber dann im Endeffekt nicht wirklich gemacht. Wir haben eigentlich mehr nur betrachtet, was ist wirklich geschlossen und was ist öffentlich. Und wir haben hauptsächlich eben im öffentlichen Bereich geforscht. Ja, wir haben so weit, wie wir gekommen sind, eben im THC-Forum und so, was halt nur öffentlich zugänglich war, haben wir uns angeschaut. Ja, es hat doch relativ viele gesperrte Bereiche nur gegeben, wo wir dann nicht mehr reingegangen sind.
Zusätzlich möchte ich sagen, dass wir das mit den Studentinnen sehr intensiv auch besprochen haben, inwieweit sie, du hast gerade gesagt, schnüffeln. Und wir dann ihnen auch gesagt haben, dass es eher lassen sollen. Also wir haben das aus eigenen Erfahrungen, aus einem anderen Kontext, dann wenn man auf Alpen-Donau-Info plötzlich präsent ist mit Name, Bild und Biografie, das ist alles nicht so lustig und das kann dann gefährlich werden, wenn sie gerade die Studentinnen und Studenten dann in den Bereich irgendwo reinbegeben.
Aber dazu gibt es ja die Funktionalität von mehreren Identitäten, die man sich anlegen kann.
Da hätte man wahrscheinlich besondere Sicherheits- und Verkryptungs- Schlüssel und ähnliche Methoden braucht, wo man so ein Servus gebraucht hätte dafür.
Dazu braucht man nicht Servus.at, dazu braucht man nur einfach einen Namen und eine freie E-Mail-Adresse und ja, eine andere Identität sozusagen, ohne dass man jetzt irgendwie das Risiko eingeht, dass man als natürliche Person in solchen geschlossenen Gruppen dann auftaucht, was natürlich eine Auswirkung auf die Realität, wie man weiß, auch haben kann. Ja.
Das wird jetzt ein längerer Diskurs, befürchte ich. Nämlich, wenn die Virtualität in die Realität zurückschlägt. Wir haben tatsächlich das sehr intensiv auch mit den Studierenden besprochen. Bestes Beispiel, die Gruppe mit den neonazistischen Bands, die voller Tatendrang Interviews machen wollten mit den Bands. Und wir haben dann gesagt, na bitte macht es nicht. Ja. Was wir nicht wollen ist, dass dann Typen mit dem Baseballschläger, vielleicht da erinnern sogar, sind bei der Präsentation oder vor der Lehrveranstaltung. Also das wollten wir unbedingt vermeiden. Und wie schon angesprochen, diese Studierenden stehen auch mit ihren Namen beim Forschungsbericht. Ja. Nichts leichter wie das, wenn ich sozusagen auch mit einer falschen Identität in einem Forum herumschnüffle, auf reelle Identitäten auch zu schließen. so viel zu unserer Meinung. Also so ohne ist es nicht, ja. Gehen würde, aber sagen wir das. Ja. Ich habe befürchtet, das wird ein längerer Exkurs, ja.
Nämlich diese ganze Forschung ist ja, wie ihr eh schon gesagt habt, einfach auf dieser sehr plakativen, rassistischen Ebene, sage ich mal, passiert. Interessant und so weit, glaube ich, ist die Forschung nicht gegangen ist oder wie man das überhaupt angehen könnte zum Thema Rassismus im Alltag, Alltagsrassismus. Ja, wie könnte man das, was ja, glaube ich, viel gefährlicher ist, jetzt sage ich mal, wie diese ja, Gruppen, die man ja ohnehin einfach erkennt oder so. Also der Alltagsrassismus ist ja viel bedrohlicher wie das, was jetzt da präsentiert worden ist eigentlich, ja.
Also ob er bedrohlicher ist, kann man glaube ich lang darüber streiten. Das ist schon, denke ich mal, sind sehr gefährliche Formen von Rassismus, die wir hier analysiert haben oder die Studentinnen analysiert haben. Wir haben letztes Jahr eine Forschungsarbeit gemacht zum Thema Rassismus und Medien. Da ist nicht auf den Social-Media-Bereich abgezielt gegangen, sondern auf den Medienbereich. Und da haben wir versucht, in 5 Themengruppen diskursanalytisch vorzugehen und das herauszuarbeiten, wie in Medien Rassismus transportiert wird anhand verschiedener Ereignisse, ähnlich wie es die Themengruppe 3 gemacht hat, nur intensiver und dort auch mit den Kommentaren. Alles, was darüber hinausgeht, ist vor allem im Rahmen einer Lehrveranstaltung ganz sicher nicht machbar. Es gibt, wenn man sich die Forschungslandschaft in Österreich anschaut, auch wenige Forscherinnen und Forscher, die sich intensiver dann mit dem auseinandersetzen. Ruth Wodak wäre einer davon. Da muss man dann in den deutschen Forschungszusammenhang gehen. Siegfried Jäger beispielsweise, das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, die genau dieser Frage wirklich sehr intensiv und sehr umfangreich nachgegangen sind, noch immer nachgehen.
Zu Ihrer Frage vorher auch noch. Wir haben eben dann auch Expertinnen-Interviews geführt, wo dann wirklich auch die Leute, die was dort schon geforscht haben und die was sie quasi eingeschleust haben in die Szene und ja, wirklich dort waren. Und mit denen haben wir dann gesprochen und die Interviews geführt und das ist ja eben alles im Bericht drinnen. Also von dem her sind wir nur so weit gegangen, dass wir Interviews geführt haben.
Zur ersten Frage, nämlich noch einmal zu den Politikerinnen. Und zwar, was mir jetzt in der Präsentation so der Schluss war, ist das, dass hauptsächlich dann Rassismus eigentlich von Seiten der politischen Parteien betrieben wird, also dann im Umkreis oder im Umfeld von Wahlen. Und ist es so, dass man sozusagen versucht einfach dann, wenn man sozusagen am meisten Aufmerksamkeit generieren will, dann strategisch die rassistischen Ansagen zu platzieren oder eben auch jetzt mit alltagsrassistischen Ansagen findet man sonst diesen alltagsrassistischen Unterton auch von Seiten von jetzt den Politikern, also nicht auf den politischen Social Media Webseiten, ansonsten so während des normalen politischen Geschäfts. Das war halt nur eine Frage.
Das ist eine gute Frage, ja. Was ist wirklich die Intention dahinter ist, weil Sie gesagt haben, eher zu den Wahlen. Ja, in diesem Fall, also ist wirklich so gewesen, Gemeinderatswahl, Europawahlen und so weiter und so fort. Aber was definitiv der Grund ist, man kann mutmaßen, aber ehrlich gesagt, was wirklich ist, können wir nicht sagen. Also so wie es wir herausgefunden haben, ja, genau, richtig, ja. Ja, der Königshofer, stimmt, ja, genau, ja.
Sind die Medienforen eigentlich nur analysiert worden zu diesen einzelnen Artikeln, zu diesen Vorkommnissen oder allgemein? Weil gerade im Forum der Krone, da glaubt man manchmal zum Bericht gar nicht, wie dann auf einmal die Diskussion nachher wieder rassistisch werden kann. Ist das auch irgendwie vorkommen bei euch?
Nein, also prinzipiell haben wir uns eben einmal die Beiträge immer dann zu diesen speziellen Ereignissen angeschaut. Und dann ist natürlich zu einem bestimmten Bericht sind sie manchmal, keine Ahnung, 300 bis teilweise sogar 1000 Posts. Und da sind natürlich bestimmte Wandlungen in dem Ganzen und das bauscht sich dann auf. Am Anfang ist nur ein bisschen ruhiger die Diskussion und dass dann zum Beispiel rassistische Note kriegt oder islamfeindliche Note, das ist dann eben eher im Verlauf. Und teilweise war es dann zum Beispiel auch so eben bei dem Ereignis, was ich dann da heute vorgestellt habe, dass sich zum Beispiel die Diskussion schon wieder beruhigt gehabt hat und dann bringt wer dann zum Beispiel wieder den Punkt ein, dass aber ja solche Morde etc. nicht nur von Islamisten verübt werden, sondern zum Beispiel dann ist eben immer wieder das Beispiel Breivik etc. kommen und dann fängt das Ganze wieder von Neuem an und wird intensiver etc. War das? Ja. Ja.
Weitere Fragen? Ansonsten besteht noch die Möglichkeit, mit den Studentinnen und Studenten in ein zwangloses Gespräch auch zu kommen. Hinten sind, glaube ich, Knabbereien aufgebaut und es gibt auch was zu trinken. Außerdem sehe ich das von da, Sie sehen das nicht, die Endberichte, gut 200 Seiten, wo wir heute nur einen kurzen Auszug präsentieren haben können. Also in dem Bericht ist das wirklich dann noch ausgebaut und entsprechend verdichtet und er liegt zur freien Entnahme dann auf. Damit möchte ich die heutige Kepler-Salon-Veranstaltung zum Thema Rassismus und Social Media beschließen und bedanke mich recht herzlich für Ihr Erscheinen.